herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Ich weiß es noch wie gestern, als eine gute Freundin in der Woche ihres 30. Geburtstages die Diagnose für Brustkrebs bekommen hat. Die Schockstarre, in die ich gefallen bin, und der Unglauben, der mich die Tage danach nicht losgelassen hat, von ihr ganz zu schweigen. Sie ist zum Glück immer zur Vorsorge gegangen und so wurde die Erkrankung früh genug festgestellt. Doch das geht nicht allen Menschen so. Jährlich sterben über 200.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Für uns eindeutig ein Grund, sich mit dem Thema Krebsvorsorge zu befassen und auch der Früherkennung. Wie effektiv ist sie und wer sollte sie wann vornehmen? Und ich freue mich sehr, zu dem Thema Professor Dr. Florian Lordig zu interviewen. Er ist Direktor der Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie des Universitätsklinikums in Leipzig. Guten Tag, hallo. Schön, dass Sie hier sind, Herr Professor Dr. Lordig.
Hallo, Frau Brühl.
Es ist schön, mit Ihnen über dieses Thema zu reden, mit dem wir uns wahrscheinlich alle freiwillig gar nicht so gerne beschäftigen, weil es ja immer irgendwie eine Angst mitschwingen lässt. Was sind denn so die häufigsten Krebserkrankungen? Warum haben wir eigentlich alle so viel Angst oder Respekt vor dem Thema?
Ja, der Respekt, der ist, glaube ich, schon gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass Krebs eine ausgesprochen häufige Erkrankung und Diagnose ist. Vielleicht mal vorab nüchterne Zahlen. Es gibt pro Jahr in Deutschland 500.000 Neudiagnosen an Krebs. Also 500.000 ist so die Zahl. Insofern ist es schon ein relevantes Thema. Man kann es auch von der anderen Seite betrachten. Ungefähr die Hälfte der Menschen, die derzeit in Deutschland leben, haben früher oder später in ihrem Leben mit einer Krebsdiagnose zu tun. Das sind, wenn man es ganz genau sagt, nach den aktuellen Zahlen 43% der Frauen und 51% der Männer. Also kein Wunder, dass wir uns damit befassen. Es ist ein sehr relevantes Thema für unsere Gesundheit und auch für unsere Gesellschaft. Wahnsinn. Wenn Sie sagen, Sie haben auch gefragt, welches die häufigsten Diagnosen sind. Das wird immer wieder geupdatet. Wir haben eine sehr gute Krebsregistrierung in Deutschland. Wir wissen da sehr genau Bescheid. Das unterscheidet sich auch ein Stück weit zwischen Frauen und Männern. Wir haben bei Frauen mit Abstand an Nummer 1 als häufigste Diagnose die Diagnose Brustkrebs. Und das wird dann gefolgt von Darmkrebs, Lungenkrebs, dem bösartigen Hautkrebs und dem Gebärmutterkrebs. Und bei Männern ist die Situation naturgemäß etwas anders. Hier ist die mit Abstand häufigste Erkrankung der Prostatakrebs. Und dann gefolgt vom Lungenkrebs, Darmkrebs, Krebs der Harnblase und dem bösartigen Hautkrebs. Ich habe jetzt bewusst nur die 5 häufigsten pro Geschlecht genannt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Diagnosen, die dann eine absteigende Häufigkeit haben.
Ja, das glaube ich. Also der Körper kann sich da ja in jede Richtung wahrscheinlich entwickeln. Also da gibt es ja einfach viel mehr Bereiche, die betroffen sein können. Aber das sind auf jeden Fall schon mal die, wo man vielleicht sein Hauptaugenmerk drauf haben kann, dass die einen am wahrscheinlichsten ereilen.
Ja, das gilt zumindest mal, was wir Normalbevölkerung nennen. Also für diejenigen, die eigentlich ein gesundes Leben haben, die vielleicht nicht Vorerkrankungen haben oder Krebsfälle in der Familie, da sind das die häufigsten Erkrankungen. Je nachdem, was man so mitbringt an Risiken, können natürlich andere Dinge auch im Vordergrund stehen. Für Menschen, die exzessiv viel rauchen, schieben sich dann plötzlich andere Erkrankungen ganz nach oben. Da steigt das Risiko für Lungenkrebs enorm oder das Risiko für Mundbodenkrebs oder Speiseröhrenkrebs steigt enorm. Also es hängt schon auch immer von der persönlichen Verhaltensweise, aber auch von der Vorgeschichte ab.
Aber da ist ja das Gute, dass in der Regel die Ärzte das ja mit einem durchgehen und man dadurch ja individuell schaut, welche Vorsorgeuntersuchungen wichtig sind.
Ja, ich hoffe, dass das so geschieht. Also es ist ganz bestimmt eine der ganz wesentlichen Aufgaben von Hausärzten, von Familienärzten, Menschen, die bei Ihnen in Betreuung sind, auf das Risiko von Krebs, aber eben auch auf die Möglichkeit von Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen hinzuweisen. Und das hoffe ich wirklich, dass das auch sehr regelmäßig geschieht. Natürlich Menschen, die wegen bestimmter Erkrankungen in fachlicher Betreuung sind, wo vielleicht bestimmte Risiken auch im Vordergrund stehen, auch die sollten von ihren betreuenden Ärzten darauf aufmerksam gemacht werden. Und ich würde mich auch freuen, wenn das Thema nicht so tabuisiert wird und die Menschen das komplett von sich wegschieben, sondern wenn einfach auch eine gesunde Selbstverantwortung da ist und man sich ein Stück weit selber informiert über die öffentlichen Medien, über zugängliches Material, auch über das, was Krankenkassen einem durchaus zur Verfügung stellen.
Ja, genau dafür sind wir ja heute da, damit man eben so die eigene Verantwortung auch wahrnimmt und weiß, worüber man sich da vielleicht Gedanken machen kann. Sie sprachen ja gerade schon die Früherkennung an. Man hört ja manchmal, Person XY ist an Krebs erkrankt und ist in Stadium XY. Wie ist das? Wie wichtig ist es wirklich, Krebs früh zu erkennen? Und was haben diese Stadien? Was sagen die aus?
Ja, das ist schon wichtig, dass man Krebs früh erkennt. Es gibt ja sogar einzelne Früherkennungsuntersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen, wo es nicht mal darum geht, einen Krebs früh zu erkennen, sondern schon eine Vorstufe zu entfernen, dass gar kein Krebs entstehen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs, wo man Frühformen, also Entwicklungsstufen zu Krebs erkennen kann, durch einen sehr kleinen Eingriff entfernen kann, sodass Krebs gar nicht entsteht. Oder auch bei der Darmkrebsvorsorge, die durch eine Darmspiegelung durchgeführt wird. Da kann man Vorstufen von Krebs entfernen. Also dann entsteht Krebs erst gar nicht. Das ist das Allerbeste, was wir erreichen können. Und das Zweitbeste, was wir erreichen können, ist, dass wir Krebs frühzeitig erkennen, wenn er in einem sogenannten frühen Stadium vorliegt. Und Sie haben das gerade schon genannt, was ist es mit den Stadien? Also nach internationaler Konvention wird jede Krankheit, jede Krebserkrankung in Stadien eingeteilt. Normalerweise sind es 4 Stadien. Stadium 1 ist ein ganz frühes Stadium, wenn die Erkrankung klein ist oder auf einen kleinen Teil des Organs beschränkt ist, das betroffen ist. Und das Stadium 4 ist normalerweise eines, wenn sich die Erkrankung über den gesamten Körper ausgebreitet hat. Und es ist nicht schwer vorstellbar, dass es für den Betroffenen oder die Betroffene viel günstiger ist, ein sehr frühes Stadium zu erkennen, weil man dann normalerweise mit einem sehr kleinen Aufwand, also zum Beispiel einer kleinen Operation, die vielleicht auch das Organ komplett in Ruhe lässt und erhält, den Krebs heilen kann. Während bei den weiter fortgeschrittenen Stadien werden die Methoden, die man braucht, um den Krebs zu heilen, immer aufwendiger. Man braucht dann große Operationen oder man braucht Strahlentherapie noch zusätzlich oder Chemotherapie zusätzlich. Oder man kommt gar nicht mehr an den Punkt, dass die Erkrankung geheilt werden kann und man kann Maßnahmen dann noch ergreifen, dass die Erkrankung vielleicht eine Weile unter Kontrolle bleibt. Aber wir wünschen uns ja alle, dass wenn schon Krebs auftritt, dass wir dann mit einem möglichst geringen Aufwand eine Heilung erreichen können. Und das genau ist der Grund, warum wir Vorsorge und Früherkennung, also frühe Erkennung in einem frühen Stadium, so stark empfehlen.
Das klingt einleuchtend. Welche Vorsorgeempfehlungen im Speziellen, also ich denke, es gibt wahrscheinlich unglaublich viele, aber gibt es welche, die Sie als besonders wichtig erachten?
Im Grunde ist es ganz einfach. Wir haben einen Katalog von gesetzlich empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen. Also es gibt ein gesetzliches Früherkennungsprogramm, das ist in Deutschland so auf fachlicher Grundlage entschieden worden, ist verankert im Sozialgesetzbuch. Diese Früherkennungsuntersuchungen stehen auch jedem versicherten, gesetzlich versicherten Menschen zur Verfügung. Und das sind Vorsorgeuntersuchungen oder Früherkennungsuntersuchungen, die sich auf 5 häufige Erkrankungen beziehen, nämlich den Brustkrebs, den Gebärmutterhalskrebs, den Darmkrebs, das Prostatakarzinom und den Hautkrebs. Also für diese Erkrankungen, die ich ja zuvor auch alle unter den häufigen genannt habe, sind Früherkennungsuntersuchungen empfohlen. Und da gibt es ganz genau festgelegte Kriterien, ab welchem Alter Menschen zu ihrem Hausarzt, Hausärztin oder zu einem Facharzt gehen sollten, um diese Untersuchungen durchzuführen. Die möchte ich jetzt vielleicht gar nicht so im Einzelnen nennen, weil das wird dann schnell etwas verwirrend, was ab dem 20. Lebensjahr, was ab dem 30. Lebensjahr empfohlen ist. Aber es ist sehr genau festgelegt und ich glaube, jeder kann das über Informationen, die die Krankenkasse zur Verfügung stellt oder auch die die Hausärztin, der Hausarzt zur Verfügung stellt, sehr genau einsehen, was in welchem Alter empfohlen ist und dann natürlich für sich eine informierte Entscheidung treffen, ob man dieses Angebot wahrnehmen will oder ob man es aus persönlichen Gründen vielleicht nicht wahrnehmen will.
Ja, das stimmt. Hier kurzer Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine ganz neue Website, die wir überarbeitet haben, wo ihr ganz toll sehen könnt, welche Vorsorgeuntersuchungen ihr wann wahrnehmen könnt. Die packen wir euch in die Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und nun zurück zu Ihnen, Herr Professor Lordig. Wenn man also sich da informiert hat und die Untersuchungen einem bekannt sind, wie kann es denn sein, dass immer noch so viele Menschen trotzdem diese Untersuchung nicht wahrnehmen? Sie meinten ja gerade schon, es steht einem frei, es nicht zu tun. Aber warum machen so viele Menschen das nicht?
Oh, das ist bestimmt eine sehr komplexe Frage. Und ich habe da keine einfache Antwort darauf. Aber ganz bestimmt ist es so, dass das, was ich am Anfang genannt habe, die Hälfte der Menschen hat irgendwann früher oder später im Leben mit Krebs zu tun. Das ist ja auch so ein Fakt, was man vielleicht auch ganz gerne mal verdrängt für viele Jahre und sagt, ja, ja, das ist eine häufige Erkrankung, aber mich wird sie hoffentlich nicht betreffen. Und jede medizinische Untersuchung, die damit enden könnte, dass man vielleicht eine schwierige Verdachtsdiagnose bekommt, löst ja auch ein Stückchen Angst und Abwehr aus. Also ich glaube, das sind schon viele psychologische Faktoren, die da mit hineinspielen, dass Menschen sagen, da denke ich jetzt gar nicht dran oder ich mache es vielleicht dann irgendwann mal, aber nicht jetzt in diesem Jahr. Und ich finde es ja grundsätzlich gut, dass jeder Mensch sich selber entscheiden kann, welche Gesundheitsmaßnahme er oder sie ergreifen will und welche nicht. Stellen Sie sich vor, wir hätten das alles verpflichtend und wir würden zwangsweise wohl zu einem Arzt geschickt. So soll es nicht sein. Aber ich finde es auch total gut, dass Sie diesen Podcast mit mir aufnehmen, damit einfach ein Bewusstsein darüber entstehen kann, wie sinnvoll es vielleicht ist. Und im Grunde sind ja die Untersuchungen, über die wir sprechen, recht einfache Untersuchungen. Die sind nicht sehr zeitaufwendig, die sind auch nicht schmerzhaft, die sind auch nicht besonders risikobehaftet. Und vielleicht haben auch davor manchmal die Menschen Angst, dass das alles mit großen Risiken einhergeht und sehr, sehr unangenehm ist. Also da möchte ich schon aus ärztlicher Perspektive sagen, die Angst, die möchte ich eigentlich nehmen. Und wir sind uns mittlerweile in der Medizin sehr sicher, dass der Nutzen den Aufwand überwiegt und dass es einem Menschen auch ein gutes Gefühl geben kann, zu sagen, ich habe im Großen und Ganzen meine gesundheitliche Entwicklung im Griff. Ich habe das getan für mich oder vielleicht auch für diejenigen, die mich lieben oder für die ich verantwortlich bin, dass meine Gesundheit erhalten bleibt.
Da haben Sie recht. Ich wollte Sie eigentlich gerade noch fragen, wie man denn die Menschen motivieren kann. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon einige Gründe genannt. Einerseits, dass man gut informiert ist, sich darüber bewusst ist, wie häufig es vorkommt. Also, dass man leider auch sehr wahrscheinlich selber betroffen sein wird. Und dann noch, dass man vor den Vorsorgeuntersuchungen nicht unbedingt Angst haben muss, dass die eigentlich recht harmlos sind. Würden Sie sagen, das sind genug Gründe oder fällt Ihnen noch ein guter ein?
Ja, ich glaube, das sind wirklich alles genug Gründe. Und wir sind ja in einer Zeit, in der ein Gesundheitsbewusstsein durchaus eine Rolle spielt. Sehr viele Menschen, die ich kenne, die machen regelmäßig Sport, gehen zum Trainieren, versuchen sich vernünftig zu ernähren. Und aus meiner Sicht ist das einfach etwas, was zu dem Gesamtpaket durchaus dazugehören kann. Und mich persönlich motiviert es auch so, wenn man so sein Leben plant, was möchte man tun, was möchte man erreichen, dann gibt einem das doch auch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, ich habe vorgesorgt, ich habe die Risiken, die mir im Leben drohen, zumindest was die Krebserkrankungen betrifft, im Blick und versäume hier nichts.
Hat auf jeden Fall was von einer gewissen Selbstwirksamkeit, die einem, glaube ich, da ganz gut tut. Genau. Sie sprachen ja gerade schon an, dass die Menschen heutzutage eigentlich doch irgendwie gesünder leben und wir das ganz gut im Blick haben, auch Sport zu machen und so. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel unsere Ernährung und Bewegung dabei, Krebs überhaupt erstmal zu verhindern? Hat das einen Einfluss?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir ja dann nicht mehr bei dem Thema der Früherkennung, sondern da sind wir bei dem Thema, das wir Prävention nennen. Also wie kann ich vielleicht verhindern, Krebs zu bekommen? Also so ganz im Griff haben wir das natürlich nie. Krebs kann am Ende jeden Menschen treffen, aber wir können doch bestimmte Risiken minimieren. Und was wir mittlerweile sehr genau wissen, gerade in einer Gesellschaft, die wir auch manchmal eine Wohlstandsgesellschaft nennen, ist, dass die Kontrolle des eigenen Körpergewichts ein wichtiger Punkt ist. Und da gehört natürlich Bewegung dazu und da gehört eine vernünftige, eine ausgewogene Ernährung dazu. Da können wir sicher jetzt in Details gehen, was ist besonders schlecht, was sollte man wenig zu sich nehmen oder was sollte man mehr zu sich nehmen. Aber da bin ich auch wieder dabei zu sagen, am Ende, wie ich mich ernähre, das ist meine eigene Sache, da möchte ich mir gar nicht so reinreden lassen im Detail. Aber wichtig ist tatsächlich, sich regelmäßig zu bewegen. Also was ist regelmäßig, dass man zumindest 2-3 Mal pro Woche Sport macht für 45 Minuten, 60 Minuten und dass man sich im ausgewogen ernährt und damit Übergewicht vermeidet. Und das wissen wir, dass das einen positiven Effekt auf das Auftreten vieler möglicher Krebserkrankungen hat.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Bewegung und auch die Ernährung sind ja im Grunde für alles wichtig. Also ich glaube, es gibt keine Folge in diesem Podcast, wo ich nicht höre, dass Ernährung und Bewegung wichtig sind. Also,
da haben Sie völlig recht, Frau Brühl. Das ist nicht nur etwas, was das Krebsrisiko vermindert, sondern was auch das Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus vermindert und was die Chancen erhöht, dass man nicht einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleidet. Insofern macht man damit wirklich gar nichts falsch.
Sie meinten zwar eben, dass Sie bei der Ernährung jetzt nicht so groß ins Detail gehen wollen, aber vielleicht haben Sie ja doch den ein oder anderen Tipp für uns. Was könnten wir zu uns nehmen oder was sollten wir vermeiden, um ideal dem Krebs vorzubeugen?
Ja, also es gibt immer so ein paar Dinge, wo man vielleicht sagen soll, davon weniger. Und da wäre in allererster Linie zu nennen der Alkohol, aber auch zuckerreiche Ernährung sollten wir wirklich versuchen zu vermeiden. Das ist mittlerweile klar, dass gezuckerte Speisen, gezuckerte Getränke ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen darstellen, insbesondere wenn es schon in frühen Jahren, Kindheit, Jugend losgeht. Und dann ist immer wieder so ein Stück weit in Diskussion prozessiertes Fleisch, also Wurstwaren, Schinkenwaren, auch rotes Fleisch ist immer wieder im Verdacht. Das ist ein Stück weit richtig, das sollten wir mit Zurückhaltung zu uns nehmen. Man muss da aber auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das individuelle Risiko pro Person, wenn ich jetzt mal ganz gerne eine Wurstsemmel esse, wird jetzt nicht gleich so in die Höhe gehen. Aber vielleicht von der positiven Seite betrachtet, was sollten wir besonders viel tun? Wir sollten faserreich uns ernähren. Da gehört Gemüse dazu, da gehört auch Obst dazu. Auch Fisch mit seinen ungesättigten Fettsäuren ist eine gesunde Mahlzeit. Weißes Fleisch ist gesund, also zum Beispiel Hühnerfleisch. Das ist so ein bisschen zusammengefasst unter dem Motto mediterrane Ernährung. Gemüsereich, obstreich, fischreich, Olivenöle, faserreich. Das ist das, was wir als gesunde Ernährung auch mit Blick auf Krebsprävention ansehen.
Ja, ich hatte ja gerade schon einen kurzen Schwenk zur Prävention gemacht, aber wollte abschließend bei der Vorsorge eigentlich noch wissen, ob Sie über diese empfohlenen Untersuchungen hinaus empfehlen, dass man selber noch was von Anfang an machen lässt oder sagen Sie, wenn da ein Verdacht besteht, dann würde ein Arzt eh dazu raten oder man würde dann vielleicht auch das bezahlt bekommen, dass man mehr Untersuchungen machen lässt.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also über die gesetzlich empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen hinaus empfehle ich dem normalen Menschen keine weiteren medizinischen Untersuchungen. Wir sind im Moment Begründen von Lungenvorsorgeuntersuchungen für Menschen, die viel geraucht haben. Das hatte ich schon angesprochen, dass natürlich bestimmte Verhaltensweisen auch zur Steigerung von bestimmten Risiken führen können. Also zum Beispiel für Menschen, die irgendwann in einer Zeit ihres Lebens sehr stark geraucht haben, wird sich in Zukunft dann sicher auch die Lungenkarzinomvorsorge anbieten. Und dann gibt es einfach ganz spezifische Risiken. Vorerkrankungen, wenn zum Beispiel ein Mensch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, dann steigt das Risiko für Darmkrebs. Dann wird man hier speziell, und das muss dann auch mit der Fachärztin oder dem Facharzt besprochen werden, vielleicht deutlich früher schon entsprechende Vorsorgeuntersuchungen ergreifen oder auch, wenn in der Familie besondere Krebsrisiken stecken. Also wenn Vater, Mutter, Geschwister schon bestimmte Erkrankungen erlebt haben oder wenn womöglich sogar bestimmte Krebsgene in der Familie verankert sind, die das Risiko für Brustkrebs oder Eierstockkrebs nach oben treiben. Also da sprechen wir von speziellen Situationen, die dann auch speziell beraten werden sollten von Hausärzten, Fachärzten.
Sie haben ja gerade schon spezielle Risikogruppen angesprochen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall vernommen, dass man als Raucher natürlich wegen Lungenkrebs und auch andere dadurch bedingte Krebsarten Acht geben muss und dass man, wenn man zum Beispiel Vorerkrankungen in der Familie hat, dazu zählt. Ist das erstmal so, das, wo Sie sagen, das beschreibt das Ganze gut, oder fallen Ihnen noch Risikogruppen ein, die das auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben sollten, häufiger zur Vorsorge zu gehen?
Also das sind die beiden entscheidenden und häufig auftretenden Risikokonstellationen. Das Rauchen sollte ohnehin jeder oder jede Person, die Raucherin ist, versuchen einzustellen. Das ist einfach die ungesündeste Verhaltensweise, die wir überhaupt an den Tag legen können. Und die Risikokonstellation Krebs in der Familie sollte man im Blick haben. Und es sollte diese Konstellation auch mit der Hausärztin und dem Familienarzt besprechen und sollte auch, wenn da bestimmte Konstellationen erkennbar sind, eine entsprechende humangenetische Untersuchung veranlassen, damit man hier ganz stark erhöhte Risiken womöglich nicht verkennt.
Ja, was ist nochmal die humangenetische Untersuchung?
Also, es gibt bestimmte krebsdisponierende Gene. Ganz bekannt geworden ist das sogenannte BRCA-Gen, das einer Mutation unterworfen sein kann. Und Trägerinnen oder Träger dieses BRCA-Gens haben dann ein deutlich erhöhtes Risiko, insbesondere für Brustkrebs, aber auch für Eierstockkrebs bei den Frauen, bei den Männern auch für Prostatakrebs. Und das lässt sich untersuchen durch eine humangenetische Untersuchung. Die empfehlen wir nicht jedem Menschen in der Bevölkerung, aber in Familien, in denen häufig diese Krebserkrankungen auftauchen, werden die Menschen identifiziert, die Trägerinnen oder Träger dieses Gens sein können. Und die können dann durch einen humangenetischen Facharzt, durch eine Blutuntersuchung entsprechend diagnostiziert und beraten werden.
Alles klar, vielen Dank. Wenn ich jetzt zur Vorsorge noch eine letzte Frage stelle, fällt mir nämlich gerade ein, als ich jünger war, war das Thema Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs ein Riesenthema. Und da habe ich mich gerade gefragt, gibt es eigentlich oft die Möglichkeit, gegen eine mögliche Krebserkrankung zu impfen oder etwas anderes vorher zu tun?
Ich bin wirklich froh, dass Sie das Thema Impfung noch ansprechen, denn neben den Verhaltensweisen, wie dass man sich regelmäßig bewegt und dass man sich ausgewogen ernährt, ist das Thema Impfung wahrscheinlich eines der interessantesten und wirksamsten, um zumindest das Risiko für Gebärmutterhalskrebs dramatisch, signifikant zu senken. Und um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, die Impfung gegen das humane Papillomavirus oder HPV genannt, sollte in einem Alter erfolgen, und zwar bei Mädchen und bei Jungs, bevor Geschlechtsverkehr einsetzt. Also im Regelfall wird das heutzutage empfohlen vor dem 14. Lebensjahr. Und das kann auch früher schon durchgeführt werden, ab dem 9. Lebensjahr. Und da sind wir wirklich in einem hochwirksamen Bereich, weil diese Viren, die HPV-Viren, die sich im Gebärmutterhals, aber übrigens auch in anderen Körperregionen einsiedeln können, zum Beispiel der Mundhöhle, können Krebserkrankungen verursachen. Und wenn man dagegen geimpft ist, dann werden diese Viren nicht wirksam, können die Entzündung in den Organen nicht hervorgerufen und von daher ist die Impfung tatsächlich krebsrisiko mindernd. So ein Stück weit gilt das auch für die Hepatitis B-Impfung. Das Hepatitis B-Virus kann Leberentzündungen hervorrufen, auf deren Basis Leberkrebs entstehen kann. Das ist auch eine interessante Impfung, die zum Beispiel Angehörige des Gesundheitswesens, die besonders hohe Risiken haben, sich mit Hepatitis B-Virus zu infizieren, auch sehr regelmäßig durchführen sollen. Für die Normalbevölkerung ist es im Moment eine der freiwilligen Impfungen, würde ich sagen, die interessant sein kann. Aber Hepatitis B-Virus ist bei uns nicht mehr so häufig, wie es früher war, einfach aufgrund anderer hygienischer und Verhaltensbedingungen. Es ist viel häufiger in anderen Regionen der Welt. Aber Sie haben gefragt, gibt es noch andere Impfungen? Und dann sollte man schon Hepatitis B auch nennen als eine, die man durchführen kann.
Ja, auf jeden Fall. Danke für die Information zu den Impfungen. Wir haben jetzt ja über Impfung geredet, gesunde Ernährung, Rauchen. Da fällt mir noch so ein Thema ein, was die meisten Menschen doch irgendwie im Treib, der Alkohol. Wie wirkt sich denn Alkohol auf Krebsrisiko aus?
Ist ein wichtiges Thema. Und intensiver, starker Alkoholkonsum ist auch ein wichtiger Treiber von Krebserkrankungen. Ich sag mal ganz ehrlich so, das Genussglas Wein, was man vielleicht paar Mal alle paar Wochen oder alle paar Tage mal zu einem Abendessen genießt, ist nicht krebsauslösend, nach allem, was wir wissen. Oder mal ein Bierchen nach dem Feierabendsport. Aber in großen Mengen ist Alkohol sehr gefährlich und für viele Organe sehr gefährlich. Erhöht die Risiken für Leberkrebs, die Risiken für Bauchspeicheldrüsenkrebs, die Risiken für Speiseröhren- oder Mundhöhlenkrebs. Also da muss man schon ehrlich zu sich selber sein, wenn man den Verdacht hat, dass man zu viel trinkt. Und ich glaube, jeder sollte da auch ehrlich zu sich sein. Dann muss da auch etwas unternommen werden. Denn die Risiken, dass man daran erkrankt, auch dass man an Krebs erkrankt, sind enorm hoch.
Ja, da haben wir im Podcast auch schon mehrmals drüber geredet, dass die Folgen von zu viel Alkoholkonsum ja auch ganz vielfältig sind und man das wirklich gut im Blick haben sollte.
Ja.
Genau. Dann würde ich gerne auch wissen, ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, wo ich sage, das hat einen echt großen Einfluss auf ein Krebsrisiko, also Umweltfaktoren oder vielleicht auch eine Verhaltensweise. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das habe ich jetzt außen vor gelassen bei allem, was ich Sie bisher gefragt habe?
Also was ich vielleicht an der Stelle wirklich noch gerne nennen möchte, ist der Sonnenschutz.
Oh,
das
ja.
Das ist schon eine wichtige Sache, weil Sie haben das vorhin mitbekommen, dass ich den Hautkrebs sowohl bei Männern als auch bei Frauen unter den mittlerweile häufigsten Krebserkrankungen genannt habe.
Ja.
Und wir wissen auch, dass das Risiko für Hautkrebs deutlich angestiegen ist. Und das hat wahrscheinlich mit mehreren Faktoren zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir schon in Deutschland auch viel uns draußen bewegen. Wir machen draußen Sport, wir sonnen uns, wir sind gerne draußen, was ja grundsätzlich gut ist, bewegen uns auch gerne draußen. Aber dass natürlich auch die Sonneneinstrahlung sehr stark geworden ist. Und oftmals wird vergessen, dass man wirklich von Sonne beschienene Körperpartien entweder abdeckt, indem man halt doch ein T-Shirt trägt oder ein Käppi auf den Kopf setzt und damit die Kopfhaut schützt und vor allem auch, dass man Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet. Und es ist wirklich wichtig, auch schon für die Kinder. Also es hören ja bestimmt auch Mütter, Väter hierzu, die auch darauf achten sollten, dass ihre Kinder auch nicht zu früh zu intensiv und ungeschützt Sonnenlicht ausgesetzt werden. Denn diese Schäden, die UV-Strahlung in der Haut verursachen kann, die können ganz früh einsetzen. Wenn Kinder, Jugendliche häufig Sonnenbrände haben, dann steigt das Risiko, dass sie schon in jungem Erwachsenenalter oder auch später eine Hautkrebserkrankung entwickeln. Drum ist es nochmal eine ganz wichtige Maßnahme, über die ich froh bin, dass wir jetzt gesprochen haben.
Ja, das als eher blasse Person mit vielen Sommersprossen kann ich das auf jeden Fall verstehen und nehme meinen Hautschutz auch sehr ernst, aber ich kann verstehen, dass das etwas ist, woran man viele Menschen erinnern sollte, wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke.
Ja, und selbst Person, also Sie haben schon richtigerweise gesagt, blasse Personen mit vielen Muttermalen sind vielleicht besonders gefährdet, aber gefährdet ist jeder. Und es gibt bösartigen Hautkrebs auch auf dem afrikanischen Kontinent. Also das zeigt Ihnen nur, das Spektrum ist wirklich groß und es hängt nicht nur vom Haupthauttyp ab.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine sehr gute Erinnerung. Um so ein bisschen positiv aus dem Podcast rauszugehen, würde ich total gerne wissen, was tut sich denn aktuell so in der Krebsvorsorge oder auch in der Prävention? Die Vorsorge ist die Prävention. Ich meine die Früherkennung und die Prävention. Genau, gibt es irgendwie neue Screening-Methoden oder irgendwas, wo Sie sagen, das ist ganz fantastisch, das macht Mut?
Also mir macht vieles Mut in der Krebsmedizin,
Sehr
weil
schön.
das ist wirklich so, weil wir über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, dass wir viel häufiger Krebserkrankungen heilen können als früher. Also dieser, ich sag mal, ganz große Schrecken, den Krebserkrankungen die Diagnose mit sich bringen, kann ich zwar immer noch nachvollziehen, weil es ja wirklich auch eine ernsthafte Erkrankung ist, die auch große Schäden anrichten kann. Aber wir haben auch wirklich die gute Nachricht, dass wir viel häufiger die Diagnose Krebs heilen können. Und es hat schon auch damit zu tun, dass Menschen mehr Bewusstsein entwickeln dafür, wie soll ich mich verhalten? Oder ich soll zum Arzt gehen, wenn Verdacht besteht. Oder im günstigsten Falle auch, ich nehme die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahr. Also das ist erstmal etwas ganz Positives. Zweitens, die Methoden, mit denen wir Krebs, wenn er dann früh diagnostiziert, behandeln können, die werden immer besser. Wir brauchen nicht immer irgendwelche wahnsinnig großen Operationen, sondern da ist die Medizin viel detaillierter geworden. Und die frühe Diagnose eines Krebses können wir oft mit vernünftigem Aufwand und sehr guten Ergebnissen auch zur Ausheilung bringen. Auch das ist positiv. Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, da blicke ich vielleicht eher so ein bisschen in die Zukunft. Werden wir besser darin werden, Krebs früh zu erkennen? Und das glaube ich schon. Denn wir haben immer mehr differenzierte genetische Methoden, zum Teil auch Messungen, die im Blut durchgeführt werden können, die sich entwickeln und die uns möglicherweise in Zukunft verlässlich frühzeitig anzeigen können, wenn sich, ich sag's mal ganz vorsichtig, irgendwo irgendetwas entwickelt. Und wir sind da in der Forschung noch etwas davon weg. Wir sind da noch nicht so, dass das angeboten werden kann oder dass man da irgendwo mehr Geld zahlt und dann kommt eine Probe aus Amerika zurück und die sagt einem das dann. Da war nicht sehr davor. Aber wir sind in der Entwicklung solcher Tests, die verlässlicher werden. Und das könnte dann so eine Perspektive sein, dass wir wirklich auch breiter in der Bevölkerung sagen können, bei Ihnen ist das Risiko höher. Oder bei Ihnen ist das Risiko geringer und sehr individualisierte Vorsorge- und Früherkennungspläne entwickeln können. Aber wie gesagt, da sind wir noch in der Forschung. Das ist das, woran wir arbeiten.
Und das war das Interview mit Herrn Professor Lordig. Wenn ihr nun auch motiviert seid, öfter zur Vorsorge zu gehen und die wichtigen Untersuchungen wahrzunehmen, hilft euch der Link in den Shownotes. Denn dieser enthält Infomaterialien und zeigt auch nochmal auf, was für Versicherte der Audi BKK als Vorsorgeleistungen inklusive ist. Auch wenn das Thema heute kein leichtes war, hoffe ich doch, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet und sei es nur die Erinnerung, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Wenn ihr möchtet, dass die Leute, die euch am Herzen liegen, auch regelmäßig daran denken, dann leitet die Folge doch einfach weiter. Vielleicht nimmt der ein oder andere hier noch etwas Neues mit. Und ansonsten heißt es in einem Monat wieder, es ist Zeit für Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK.